Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Ich sitze in Hamburg bei Ludwig Mordhorst. Ludwig Mordhorst ist 87 Jahre alt und weigert sich, in Ruhestand zu gehen. Hallo, Herr Mordhorst.
So ist es.
Wie lange sind Sie in Rente, Herr Mordhorst?
Ich bin in Rente gegangen
1995. Ja. Andere gehen dann Enten füttern. Sie haben sich gesagt, nö, ich mache jetzt was mit Holz.
Richtig.
Warum?
Ich bin an Holz durch den Maschinenbau gekommen. Ich habe in Deutschlands größter Maschinenbaufabrik für Holzbearbeitungsmaschinen damals einen wunderbaren Job gefunden, habe sogar studieren können mit Hilfe meines damaligen Chefs, musste mich verpflichten für 5 Jahre und 28 bin ich da geblieben. Es war großartig.
Aber als Maschinenbauer, nicht als Tischler oder so. Nein. Machen Sie ja Tischlerarbeit.
Ja, als Maschinenbauer. Also nach meinen 6 Semestern Maschinenbau in Abendstunde hatte ich ja meinen Ingenieur gemacht, ne, und war zum Teil halbwegs im Konstruktionsbüro tätig, habe also die Maschinen mitentwickelt. Und nach den großen Messen oder nach Verkauf von großen Anlagen wurde ich dann in die Welt geschickt, um die Anlagen aufzubauen. So war eigentlich mein ständiger Werdegang.
Ihr ständiger Werdegang war, auf Reisen zu sein.
Ja, so ist es. Zu Lasten der Familie teilweise. Ja. Ich war genau genommen fast 3 Jahre alleine nur in der ehemaligen Sowjetunion, Sibirien.
Nee. In Sibirien?
Ja.
Was haben Sie denn da gemacht?
Anlagen aufgebaut, die der Russe gekauft hat bei uns. Nee? Entweder große Hobelwerke, die größten der Welt stehen da. Mhm. Oder Spanplattenwerke. Wir machten Schleifmaschinen, 60 Tonnen schwer, das Größte, was es damals gab. Und dann war ich dann 2-3 Monate fest vor Ort dort. Und teilweise musste ich diese Arbeiten unterbrechen. Da die Fundamente schlecht waren, mussten sie nochmal gemacht werden und ich flog zu einem anderen Punkt. Ja, das war strapaziös, aber trotzdem gelitten habe ich nicht.
Jetzt würde man ja erwarten, also ist so mein ich bin ja jetzt 50, ich denke mir so, ja, jetzt komm, 17 Jahre hast du noch, dann kriegst du hoffentlich genug irgendwie von der Rentenversicherung zusammen. Ja. Spätestens dann gehst du auf Reisen. Haben Sie das nicht gemacht, weil Sie vorher die ganze Zeit auf Reisen waren?
Das heißt, ich habe natürlich meinen Urlaub gemacht. Ich hatte damals, nachdem ich 2 Kinder hatte in der Familie, ein Sommerhaus in Dänemark gekauft oder unter der Hand erworben. Man konnte ja als Deutscher damals nichts kaufen.
Ach nee?
Wann war das? Das war 72. Mhm. Und dann hätte ich dort heiraten müssen oder die dänische Nationalität annehmen müssen. Aber mein Freund, ein Tischlermeister, den ich kennenlernte, der baute Blockhäuser am Strand und der hat mir sein Sommerhaus zur Verfügung gestellt. Er konnte nicht mal schwimmen. Und ich war glücklich, es war wunderbar, auf der Insel Mön. Mhm. Ursprünglich war die mal schwedisch früher. Und wir haben uns gut verstanden, weil ich lerne skandinavische Sprachen sehr schnell, es fiel mir leicht. Mhm. Und ich kam gut zurecht. Die Familie war begeistert.
Klar.
Und wenn ich dann lange in Urlaub war, sagte mein Chef, Sie kriegen 14 Tage extra Urlaub. Fahren Sie mal an die Ostsee. Das war natürlich ein Hochgenuss für mich. So kam ich zum Tauchen und die Kinder waren begeistert. Nee, wir hatten unser eigenes Schlauchboot dort. Wir haben 6 Wochen im Urlaub verbracht und dann ging es wieder nach Hause. Ich hatte inzwischen ein Haus hier in Schnelsen erworben. Und dann war ich eine Woche hier und dann wieder unterwegs. Nicht?
Sie haben vorhin gesagt, außer Grönland und Neuseeland waren Sie überall. Haben Sie von diesen Ländern auch was mitbekommen oder waren Sie dann tatsächlich nur zum Arbeiten
dort? Ich war eigentlich nur zum Arbeiten da. Das heißt, ich habe einmal in Australien, da war ein Streik in Melbourne, da habe ich 14 Tage nicht arbeiten können.
Das könnte schlechter sein. Ne?
Ja, und landete im deutschen Club.
Das ist was? Was ist das? Lauter Auswanderer, die da.
Natürlich. Okay. Natürlich. Und es waren ganz patente Menschen. Und die haben mich natürlich mit Booten ans Meer gebracht. Und wir waren Haifisch fangen und alles sowas habe ich kennengelernt. Ja. Aber ansonsten, das Gleiche gilt für die ehemalige Sowjetunion. Man war gebunden. Mhm. Wenn man in Sibirien ein Werk aufbaut, wo 5.000, 6.000, 7.000 Leute arbeiten, dann bedeutet das Arbeit. Und es war oft sehr schwierig. Aber ich habe mich durchgesetzt, weil ich die innere Kraft hatte. Und wir haben meistens mit einer schwedischen Firma zusammengearbeitet. Man kann sagen, 90% war ich immer mit einem schwedischen Kollegen da. Wir haben im Blockhaus gewohnt. Hotels gab's nicht.
Stimmt, tief in Sibirien gibt's wahrscheinlich richtig. Heute noch keine Hotels.
Abends wurden die Fenster verschlossen mit Holzklappen, nicht? Ja, und das Wasser gefror, was man morgens haben wollte zum Waschen. Aber man gewöhnt sich an alles. Aber ich habe gut verdient und konnte mir zu Hause relativ leicht ein Haus kaufen. Mhm. Das war für die Familie natürlich sehr schön, nicht?
Jetzt sind Sie um die ganze Welt gereist, haben unglaublich viele Eindrücke mitgenommen. Da sind Sie in Rente gegangen und dann haben Sie gesagt, so jetzt baue ich Vogelhäuser. Mhm. Warum? Was hat dazu geführt, dass Sie gesagt haben, ich suche mir jetzt eine Tischlerei,
ja, die mich da... das will ich Ihnen sagen. Das liegt ein bisschen in der Familie. Mhm. Meine rheinischen Vorfahren waren alles Handwerker. Und das schon im 16. Jahrhundert. Was ich mit Papieren unterbelegen kann, nicht? Wow. Ja, ja. Entweder waren sie Waffenschmiede, Tischler, Zimmerleute, Glasbläser. Aber wir haben im Belgischen gewohnt, in der flämischen Seite. Mhm. Und die sind damals ins Preußentum geflüchtet, weil es zu katholisch war in Frankreich. Ja, das sagte mein Großvater immer. Aber nun zog es mich natürlich zum Holz hin durch den Maschinenbau.
Notwendigerweise.
Und ich habe riesige Freude. Es ist eine absolute Befriedigung für mich, wenn ich morgens mich auf mein Fahrrad setzen kann, 5, 6 Minuten zur Tischlerei. Ich bin der Senior da, ich werde wunderbar empfangen. Ich habe den Jungs vor 20 Jahren geholfen, ihre Tischlerei aufzubauen.
Ach, die gab's gar nicht. Sie sind nicht dahin gegangen und gesagt,
Nein, die gab's damals.
Die Geschichte nicht. Will ich hören.
Durch einen Senior-Sportkollegen, dessen Sohn Tischlermeister war, landete ich zufällig dort, da sie die Werkstatt gekauft hatten und wollten eine Tischlerei eröffnen. Mhm. Und dann sagte der Sportkollege zu mir, der ungefähr in meinem Alter ist, kannst du mir nicht helfen? Mein Sohn ist Tischlermeister und so und die wollen schnell fertig werden.
Na, ja, und klar, Sie haben Erfahrung im Firmenaufbau.
Das wusste er natürlich. Ne? Also, ja. So haben wir das gemacht. Die Jungs sind dankbar bis heute. Ich habe Schlüssel bekommen. Ich kann immer rein und raus, so wie mir die Laune steht, nicht? Und so bin ich dann auch da geblieben. So lange, man kann sagen, von 1999 bin ich eigentlich jeden Tag da. Morgens. 1, 2, 3 Stunden. Nicht jeden Tag, also das wäre übertrieben. Ich mache auch sowas wie dort, wie Schaukelstühle. Oder sehen Sie den Stuhl da hinten? Mhm. Es ist ein reiner Frauenstuhl. Da steckt Arbeit drin und Liebe.
Ja.
Oder diesen Tisch hier aus japanischer Kirsche. Ich hatte Möbel, als ich mein Haus aufgab, aber das waren alles große Möbel. Und hier muss ich mich verkleinern. Mhm. So war ich gezwungen, kleine Sachen zu machen, nicht? Ja, so ist das.
Und wie kommt der Rest der Belegschaft in dieser Werkstatt mit Ihnen klar?
Also großartig.
Es ist jetzt nicht so, der steht immer in den Füßen, der Mordhorst.
Nein, ich werde verwöhnt. Das fängt morgens mit Kaffee an, wenn ich da in die Firma komme, brodelt die Kaffeemaschine, wir trinken einen Kaffee, 10 Minuten zusammen und dann macht jeder seine Arbeit. Ich nehme natürlich Rücksicht auf die Produktion, weil sie terminlich immer festgelegt sind. Ich kann mal eine kleine Pause einlegen, die mir auch gut tut. Aber ansonsten sind die, das fängt mit dem Material an, die Abfälle dort sind für meine Begriffe sensationell gut.
Also der Verschnitt jetzt.
Ja, richtig. Die schmeißen Sachen weg, die ich sonst kaufen müsste.
Ja.
Für viel, viel Geld. Nicht, wenn sie ein Olivenstamm oder ein Stück Olive haben, was 300 Jahre ist, können Sie sich vorstellen, was der Holzverkäufer dafür verlangt. Mhm. Das finde ich da in der Abfalldose.
Und was bauen
als,
Sie da drauf?
Als Rest. Futterhäuser, ich kann Ihnen nachher was zeigen. Ich habe einen kleinen Bestand hier. Mhm. Aber das meiste habe ich alles dort an der Wand. Eine Riesenauswahl.
Das heißt, Sie bauen es auch sozusagen für die Schublade oder für
ja.
zum Spaß, also nicht zu verkaufen oder sowas.
Richtig. Das ist, für Freunde, wenn die Wünsche haben, machen Sie mir eine Zeichnung, wenn Sie es können. Und dann baue ich denen was.
Und die freuen sich, dass sie die Arbeit nicht bezahlen
natürlich,
müssen.
Ja. Nee, gewisse Dinge müssen sie bezahlen, wenn ich Leime kaufe oder Lacke, die ich nicht habe. Mhm. Aber das sind minimale Summen, nicht? Ich brauche das nicht, ich komme gut zurecht. Aber es ist schön, wenn dann einer sagt, hier, du hast mir einen Stuhl gemacht, hier. Hast du 50 Euro, ne?
Ja,
so. Dann gehen wir zusammen essen, dann ist das Geld weg.
Warum tun Sie das, Herr Mordhaus? Warum gehen Sie nicht Enten füttern, wie jeder anständige
Rentner? Das will ich Ihnen sagen. Ich fühle mich ungewohnt gut und wohl dort. Nicht nur, das liegt nicht nur an der Belegschaft, sondern auch die Materie reizt mich. Auch wenn ich neue Ideen habe, ich bin nicht fantasielos. Ich bin in der Lage, eine Zeichnung zu machen, was die Leute nicht können, meistens. Wir haben es ja im Konstruktionsbüro machen müssen.
Ach so, die Tischler selber, die können das gar nicht.
Und wenig, relativ. Okay. Im Maschinenbau macht man hervorragende Zeichnungen, in der Tischlerei nicht.
Ja.
Das wird vieles aus dem Handgelenk und ich sage mal, auf etwas primitivere Art gezeichnet. Ein Maschinenbauingenieur schmunzelt denn da darüber, ne? Aber das tue ich nicht. Die Jungs sind großartige Tischler. Auch zwei junge Frauen arbeiten dort als Tischler. Die sind wirklich gut. Ich bekomme manchmal einen kleinen Nebenauftrag so nebenbei, weil Schüler ihre Probezeit machen.
Ihr Schulpraktikum, die drei
richtig.
Wochen.
Dann, ja. Dann kommt der Lehrer und bringt zwei Jungs an und fragt, ob die da arbeiten können. Die beiden Meister genehmigen das natürlich. Wir haben keine kleine Werkstatt, die ist sehr groß. Wir haben Platz. Mhm. Und dann tritt man an mich heran und sagt, kannst du vielleicht, guck mal, das ist ein Türke, der spricht schlechtes Deutsch oder so. Oder ein Marokkaner oder ein Ägypter, nicht? Dann drücken sie mir den Schüler aufs Auge.
Ja, ist doch eigentlich perfekt.
Ich finde das großartig und ich mache es gerne.
Die haben keine Arbeit mit den Jungs, die
richtig.
Jungs lernen trotzdem was.
Richtig. Und ich bin in der Lage, dass, so bin ich groß geworden, dass ich diesen Jungs neben der Zeichnung auch aufschreibe, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Wenn die kurz hier sind, ihre deutsche Kenntnisse sind noch recht schwach. Sie müssen also lernen. Und die Lehrer sind riesig dankbar, wenn die 14 Tage bei uns waren und die kommen nach Hause und können dem Lehrer sagen, das habe ich für mich gemacht. Mhm. Das ist ein Kleiderschrank. Den habe ich da gemacht mit Hilfe von Herrn Mordhorst. Wer ist das? Da kommt der Lehrer mit dem Schüler an bei mir und bedankt sich.
Ja.
Finde ich großartig. Die beiden Meister, die diese Firma leiten hier, könnten meine Söhne sein im Alter, die sagen natürlich, wenn du mal einen Schüler hast, wo du das Gefühl hast, der ambitioniert ist, der den grünen Daumen hat, wie man sagt, sag uns das.
Reicht ihn durch.
Und so machen wir das. Wenn ein Guter dabei ist, dann sage ich, hier, der Junge, der gestern sich verabschiedet hat, der ist klasse, habt ihr die Adresse? Ja, der kommt nach der Schule und lernt bei uns. So gehen sie kein Risiko ein.
Stimmt.
Sie kriegen einen Schüler, der erstens holzverliebt ist, der glückliche Hände hat und fantasievoll ist und was wichtig ist in einer Gemeinschaft, in einer Werkstatt. Er muss auch charakterlich passen.
Ja.
So haben wir viel Glück gehabt. Mhm. Ich habe vielleicht 5 Lehrlinge jetzt großgezogen da im Laufe der Jahre. Und 2 davon sind noch da. Die bleiben auch da.
Ja, so das ist eigentlich könnte man das jeder Schreinerei empfehlen. Sucht euch einen Ludwig Mordhorst, der da mitmacht und der die Leute vorher filtert. Ja,
Sie haben recht. Es wäre empfehlenswert, ja, wenn man alten Rentnern, die noch ein bisschen Freude und Lust haben, so anzieht und sagt, hier, du kannst hier basteln, hier ist die Hobelbank, aber hilf uns mal bei einem Lehrling und so weiter. Mhm. Was glauben Sie, wie viele alte Rentner das machen würden?
Naja, nur weil sie alt sind, sind sie ja nicht doof.
Nein, nein. Aber ich kenne welche aus unserer alten Seniorensportgruppe. Ja. Die sitzen abends vor dem Fernseher. Denen tun die Glieder weh, weil sie sich nicht bewegen. Mhm. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich fühle mich wohl. Gut, wenn die Zähne schwach werden, das ist was anderes.
Sie sind 87, das ist, darf da alles wehtun und nichts mehr funktionieren. Das
sagt mein Sohn auch.
Und wenn es das trotzdem tut, dann herzlichen Glückwunsch für jeden Tag.
Mein Sohn ist auch Tischlermeister geworden. Mhm. Ja, als ich damals mein Haus kaufte, lernte ich eine Tischlerei kennen, die war hervorragend. Und der Junge interessierte sich dafür, so habe ich ihn dorthin beordert. Dort ist er auch geblieben, hat seinen Meister gemacht. Und nachdem ich ihm das Haus überschrieben hatte, ich war dann alleine, ist er nach 8 Jahren ausgewandert nach Florida. Da wohnen sie jetzt. Ja.
Wie oft sehen Sie die schon da gewesen? Ich wollte gerade sagen, das ist
ja, das weit, kam ne? So. Meine Schwiegertochter ist eine studierte Chemikerin. Die hatte eine Green Card. Und das war ein gutes Angebot. Da haben die sich entschieden, sind mit ihren beiden Kindern rüber. Ja, und ich fahre eigentlich jedes Jahr und kontrolliere mal.
Nein, das ist aber schon gar nicht schlecht als deutscher Tischler in den USA.
Toll.
Also mit unserem Qualitätsanspruch und deren Spaltmaßen dürfte man sich daher dumm und dusselig verdienen eigentlich. Ne?
Ja. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Mein Sohn kann sich vor Arbeit nicht verstecken. Der hat jede Menge zu tun.
Haben Sie eigentlich noch andere Hobbys oder ist es das dann auch?
Ich war Jäger, 45 Jahre, aber ich habe meine Waffen verkauft, und weil das Augenlicht nicht mehr perfekt ist. Mhm. Das genügt nicht, um zur Yacht zu gehen. Und das Tauchen habe ich auch aufgegeben. Da war ich Tauchlehrer, aber nur immer in den Ferien, nicht? Das mache ich auch nicht mehr. Das macht mein Sohn jetzt drüben. Ich gehe noch mal auf 8 bis 10 Meter mit runter, wenn ich da bin, um meinem Enkel zu zeigen, wie was unter Wasser ist. Der fängt jetzt an, der ist 9, der Junge, und ist begeistert, wenn er mit Opa mal tauchen kann. Ne? Aber mehr mache ich nicht mehr. Nein, nein, da kenne ich meine Grenzen, nicht? Ja.
Sie sagten eben, der rheinische Teil Ihrer Familie, Sie kommen aus Aachen, sagten Sie. Was hat Sie nach Hamburg verschlagen?
Die zweite Heirat meiner Mutter. Mhm.
Die hat sie dann hierher verschleppt.
Die ist in erster Ehe geschieden, und hat dann 5 Jahre später wieder geheiratet. Und das war der Eduard Mordhorst, der mich adoptiert hat. Ja. Schiffsingenieur bei Sloman, ist leider früh gestorben, also für unsere Verhältnisse mit mein Vater war 69, nicht ganz, kurz vor seinem 69. Ja, da kann man nichts machen. Ne? Ja. Aber es war ein fantastischer Mann. Meine Mutter hatte Glück in seiner Ehe. Und ich habe ihn als Adoptivvater sehr geschätzt. Ein gewissenhafter Mensch. Und ich habe es gut gehabt. Er hat aus mir was gemacht.
Ich wollte gerade sagen, was haben Sie von dem gelernt, was Sie heute noch...
Ja, die Pingeligkeit vielleicht. So hat er mich ein bisschen erzogen. Er war sehr korrekt und ungeheuer exakt und genau. Und na, als ältester Chief bei Sloman hatte man natürlich auch Verantwortung, nicht? Nein, nein, also ich war sehr zufrieden.
Das heißt, Sie sind so pingelig, dass Sie dann auch in der Werkstatt den Praktikanten nichts durchgehen lassen?
Ja, ja, aber das mache ich auf milde Art und Weise. Als Rentner hat man nicht das Recht, da einen Lehrling zu beschimpfen. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das auf ganz soft Art, ihm zu sagen, wenn er einen Fehler macht, auch im Gespräch, wenn einige ausrasten. Das machen die anderen Leute nicht, weil sie viel zu tun haben. Die haben die Arbeit nur im Kopf und ich habe viel Freizeit und kann dort in der Werkstatt herumfliegen und trotzdem etwas Positives leisten mit den jungen Leuten, nicht? Das macht mich auch dann sehr zufrieden. Ich hatte bisher nie Probleme mit den Jungs, also ich habe Glück gehabt.
Tatsächlich haben Sie Glück gehabt, ne? Das ist auch nur Zufall, dass Sie da in der Werkstatt sind, oder?
Ja, natürlich.
Was hätten Sie gemacht, wenn das nicht passiert wäre? Da wären Sie mit 65 in Rente gegangen und das würden doch Enten füttern.
Gute Frage. Ich hatte damals keinen Plan. Ich hätte nicht gewusst, was ich anfangen sollte. Ich bin mit meiner damaligen Lebensgefährtin, das war meine praktische... meine Papiere und meine Messung und Verkäufe aus dem Ausland zu Hause regelte. Sie war Sekretärin, nicht meine, sondern vom Chef.
Ja.
Und sie war Witwe und es ergab sich, dass wir uns sehr gut verstanden haben. Ich habe ihretwegen mein Haus aufgegeben und meinem Sohn überschrieben und bin zu ihr gezogen, hier nach Eidelstedt, nicht? Aber es ist traurig. Sie ist so krank. Es war eine fantastische Frau. Sowas findet man nur einmal im Leben. Kann ich nicht vergleichen mit meiner ersten Frau. Sie war eine gute Mutter, aber ich habe 10 Jahre kämpfen müssen. Nicht? Und so sind die Kinder, meine Kinder, aus dem Haus geflüchtet, damals, weil sie es nicht ertragen konnten und ich war alleine. Und so kam es zur Scheidung. Ne? Mhm. Und heute hat meine Tochter viel Arbeit mit ihrer Mutter, sie lebt noch. Sie ist 2 Jahre jünger als ich, aber sie ist auch sterbenskrank. Aber meine Lebensgefährtin, hochgradig dement und ist... Wie man sagt, unter Schloss und Riegel. Kennen Sie das?
Na, in der geschlossenen oder was ist
das? Ja, beim Roten Kreuz in der Nordheide, wo Ihre Kinder wohnen. Dicht bei, die haben Sie denn dahin genommen. Das ist ganz gut. Aber es passiert ein Unglück, wenn sie mich sehen würde. Sie stand vor meinem Auto, hat mich nicht wegfahren lassen.
Das heißt, sie erkennt sie noch? Trotzdem
jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Das ist rapide schlechter geworden, ihre Krankheit. Ne? Und dann ist sie in den Zug gestiegen und ist Richtung Westfalen gefahren. Keiner wusste, sie hatte kein Ticket und nichts. Und dann mussten die Kinder sie insofern, wie nennt man das, wenn man ihnen den Schlüssel abnimmt?
Entmündigen.
Richtig, ja. Entmündigen, ja. Und so in dieser Situation ist sie heute. Und die Kinder können auch nichts mit ihr anfangen. Sie holen sie immer zur Feier eines Geburtstages, aber sie sitzt dann da wie eine stumme Person, nicht?
Eine Hülle.
Ja, ja. Das tut mir weh, das muss ich ehrlich sagen. Darunter habe ich gelitten. Und wenn ich Muße habe, dann kommen solche Gedanken wieder, dass ich sage, soll ich es nun machen, soll ich noch mal hinfahren? Aber ihre Tochter sagt, tu uns einen Gefallen, tu es nicht. So habe ich mein Auto weggegeben. Ich brauche nichts mehr, ich fahre nicht mehr hin. Und Die Kinder informieren mich aber, wenn Weihnachten zum Beispiel, wie das abgelaufen ist und so. Also, ich habe meine ganzen Möbel dorthin gegeben, die ich nicht mehr brauchte, weil die Kinder, ihre Kinder konnten damit umgehen, nicht? Es ist alles ordentlich alles.
Hilft die Arbeit in der Schreinerei?
Enorm. Das ist das Ausschlaggebende.
Ja.
Mehr kann ich nicht sagen. Es ist das Nonplusultra für mich, dass ich mich dort frei bewegen kann, arbeiten kann. Und wenn ich Hilfe brauche, die ich auch sofort bekomme, mit von allen, es ist toll. Ich habe es mir nicht vorgestellt, dass es sowas gibt. Aber ich erlebe es.
Wenn Sie sagen, Sie hatten damals, als Sie in Rente gegangen sind, keinen Plan, heißt das, Sie haben noch nicht mal irgendwie einen Traum gehabt?
Nein, das Einzige, was ich gemacht habe, 2 Jahre, ich bin immer mit der Tauchgesellschaft hier von Altena nach Ägypten oder nach Afrika, Türkei gefahren und habe, weil ich unterrichte, Lehrer war, Tauchlehrer, und habe dort 14 Tage oder 3 Wochen mit den ankommenden Tauchschülern gearbeitet. Mhm. Und wenn ich zurückkam, war nichts mehr. Hier in Hamburg kann man nicht tauchen. Ne? Ja, so war das. Und dann kam mein Sohn natürlich und wanderte aus. Da hat sich denn einiges verändert, dass ich eigentlich jedes Jahr im Sommer, Herbst dort rüber düse.
Die Sachen, die Sie bauen, Sie sagten, Sie hätten den Tisch gebaut, den Schaukelstuhl, den Stuhl, der da steht. Sind das Ausnahmen, dass Sie so große Objekte bauen oder machen Sie das auch regelmäßig?
Nein, nur wenn jemand das braucht oder Wünsche äußert.
Also Sie stellen sich jetzt nicht den Keller mit Stühlen voll?
Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nein, nein, ich kann Ihnen gleich mal etwas zeigen, was ich hier auf der Terrasse habe. Mhm. Das ist aber nur ein Bruchteil von dem, was in der Werkstatt hängt, was ich mache oder zum Beispiel Bestecke. Ich kann Ihnen das mal zeigen.
Reicht das Kabel?
Ja, das geht.
Das geht. Okay.
Sehen Sie hier auch aus
Restbeständen. Ach, die guten Holzlöffel.
Die Holzlöffel.
Herrlich. Da zahlen wir auf dem Markt ein Schweinegeld für.
Ja, ich weiß es. Das ist 200 Jahre alte Olive.
Toll.
Das ist japanische Kirsche. Und so verarbeite ich natürlich auch andere Holzsorten, nicht?
Das heißt, jetzt würde ich erwarten, dass Sie mit einer ganzen Batterie solcher Löffel und sowas auf dem Markt stehen und die verhökern.
Ja, ich kann Ihnen gleich ein Bild zeigen, aber nur, ich stelle es mal hierher, aber nur, sagen wir mal, keine Flohmärkte im allgemeinen Sinne, sondern, wie nennt sich das, Kunsthandwerksmärkte. Mhm. Wenn ich sowas höre von den Jungs dort oder aus dem Freundeskreis da und dort ist einer, ich bin ja jetzt ohne Auto ein bisschen gebunden.
Jo.
Aber meine Freunde aus dem Sportverein, die sagen, ich fahr dich hin und die haben ein großes Auto, nehmen wir alles mit und wir holen dich auch wieder. Das finde ich natürlich toll. Das mache ich ab und zu mal. Hm. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ich komme immer mit leeren Kofferräumen zurück. Und meine Freunde nehmen natürlich teil daran, nicht? Wenn die einen Wunsch äußern, dann mache ich das auch. Ich habe was zu tun, das ist wichtig, nicht?
Was würden Sie tun, wenn Sie das nicht zu tun hätten?
Ja, es ist schwer zu beantworten. Ich wüsste aus dem Stegreif zu sagen, ich wüsste nicht was. Sportlich würde ich heute nicht mehr viel machen. Ich war erfolgreicher Leichtathlet in jungen Jahren, bis ich meine Schule fertig hatte und in die Welt geschickt wurde, war natürlich Schluss. Ne? Ja, ich bin Hamburger Meister gewesen, Jugend, Junioren. Ich war Sprinter, 100 und 200 Meter und Weitsprung. Das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Aber sowas kann man heute nicht mehr. Ne?
Nee, irgendwann ist auch mal gut.
Ja, ja, ein bisschen Skilaufen habe ich mal gemacht. Meine Lebensgefährtin war eine sehr gute Skifahrerin. die lotste mich natürlich in die Berge.
Wobei, das ist ja auch so eine, da gibt es so eine Hamburger Affinität, ne? Also zu Ostern immer die Stadt geschlossen zu verlassen und die Alpen zu bevölkern.
Ja, das habe ich damals auch behauptet, was Sie jetzt sagen. Ja, es war ganz lustig. Nein, das mache ich nicht mehr. Gut, also wahrscheinlich hätte ich irgendwas angefangen zu basteln. Also ich muss was tun, nicht? Mhm. Solange der Kopf noch mitmacht, das ist das Entscheidende, der Meinung bin ich, kommen auch die Gedanken und die Ideen. Fängt das an, müde zu werden im Kopf, dann legt man sich aufs Sofa und schaut in die Röhre. Das erlebe ich hier bei fast allen Bewohnern des ASB. Ne? Mhm. Liebe, nette, alte Menschen. Es sind nur einige wenige älter als ich. Mhm. Und aber komischerweise sind die Frauen die aktivsten hier, also geistig. Und wir haben eine nette Tischgemeinschaft, wo wir immer zusammensitzen, wenn wir dreimal in der Woche hier sogenannten Klönschnack machen. Mit Kaffee und Kuchen und so. Ja, ich hätte nicht gewusst, was ich mit großer Freude machen sollte, wenn das nicht so gekommen wäre.
Haben Sie schon mal versucht, die anderen Senioren hier zu aktivieren? Jetzt komm mal mit in die Werkstatt, du musst jetzt Löffel schnitzen.
Nee, da ist keiner, der das, dem ich das anraten kann.
Okay. Alle zwei linke Hände.
Ja, das will ich bei einer Person nicht behaupten. Der ist heute ins Krankenhaus gekommen. Oh. Der ist zu Hause gestürzt, ist 8 Jahre jünger als ich und bricht sich den Oberschenkel. Oh. Haben Sie ihn heute Morgen, ich habe es vorhin über telefonisch von seiner Tochter erfahren. Das wäre der Einzige, den habe ich hierher gezogen, weil er Skatspieler ist und ich spiele auch Skat. Und hier ist eine nette Runde.
Mordhaus, das ist Eigennutz.
Nette Runde, ja. Aber er kommt nicht mehr, weil hier Rauchverbot ist. Hier raucht niemand. Und er ist leidenschaftlicher Raucher. Aber er ist unser Nachbar in der Tischlerei. Er macht Schweißtechnik.
Ach.
Ja, das leidet er auch. Er macht nicht mehr viel. Seine Tochter leidet das nicht. Mhm. Aber er ist ein guter Kumpel und in seinem Büro kann man ja rauchen. Ja, so ist das. Auch die Freunde werden immer weniger, ne? Mhm. Ist eine Frage des Alters, klar. Ja.
Wie kommt man damit eigentlich zurecht, dass irgendwann die Freunde immer weniger werden?
Ja, es ist natürlich ein Alterungsprozess. Einige machen schlapp im Gehirn, fängt es an, lustlos. Andere haben andere körperliche Gebrechen, die kann man nicht mehr ins Theater mitschleppen, weil sie es nicht schaffen. Sie hängen am Rollator und sind froh, wenn sie in ihrer Wohnung sich bewegen können. Darunter leidet natürlich auch eine Freundschaft.
Ja.
Es sei denn, man hat einen Nachbarn auf derselben Etage, wo man nur die Türen wechseln muss, nicht? Aber es gibt einige, die gerne Karten spielen. Ich zähle nicht zu der Sorte. Ich spiele Skat, aber mehr kann ich nicht. Aber hier spielen sie.
Mau Mau kriegen sie auch noch hin.
Ja, das ist. Aber hier spielen sie alle möglichen Spiele. Da sind sie begeistert. Mhm. Ist nichts für mich. Ich gehe dann in die Tischlerei.
Ja. Wie viel Zeit verbringen Sie in der Tischlerei eigentlich?
Generell 3 Stunden jeden Tag, vormittags.
Nur vormittags?
Es sei denn, wenn ich ein größeres Projekt habe, was terminlich ein bisschen knapp wird, gehe ich auch nachmittags mal hin. Ne?
Das gibt's auch, dass Sie Terminarbeiten machen?
Nein, wenn ich in Terminnot bin, wenn ich einem Freund versprochen habe, so einen Schaukelstuhl, den kriegst du nächste Woche. Und es kommt was dazwischen hier, durch Holzlieferung oder es fällt eine Maschine aus, wo ich das nicht vollenden kann, was ich möchte, dann muss ich eben auch nachmittags mal hin. Aber es ist ganz selten, ganz selten.
Sie sagten eben, ne, Ihre Freunde gehen teilweise am Rollator und so.
Ja.
Sind Sie sowieso ein körperlich sehr fitter Mensch oder ist es auch die Arbeit in der Schreinerei, die Sie so fit gehalten hat?
Das würde ich am Ende nicht behaupten. Die Arbeit in der Tischlerei ist insofern wertvoll für mich, weil meine Muskeln noch bewegt werden. Ich gehe mal in die Knie, weil ich am Boden was zu tun habe. Ich muss auch mal eine kleine Leiter hochsteigen, wenn ich oben am Schrank was arbeite. Und so. Also muskulär werde ich dort beansprucht, was ich hier in meiner kleinen Wohnung niemals machen würde.
Da müssen Sie sich schon ein Rudergerät hinstellen oder sowas.
Genau, ne? Ja, dann müsste ich ein Gerät haben hier und das will ich nicht. Aber die Hauptsache ist ja, sagen wir mal, das Fieber, dass ich was tun kann. Mein Ideengut, manchmal, wenn ich hier auf dem Sofa liege und die Sendung gefällt mir nicht, dann schalte ich ab, aber ich bleib liegen und denke dann, dann habe ich irgendetwas im Kopf, was ich machen würde oder möchte in der Werkstatt. Dann läuft das ab, als wenn ich eine Zeichnung mache.
Ja.
Wenn ich mich dann am anderen Tag hierher setze und habe ein Stück Papier hier, dann kann ich mit schnellem Entschluss eine Zeichnung hinwerfen, die nur, sagen wir mal, formal zu sehen ist, die nicht den Maßen entspricht. Das muss ich in der Werkstatt machen. Durch Hinterfragen, was habe ich an Material da? Oder ich frage auch die beiden Meister, Jan und Boris heißen sie, ganz patente Jungs. Wie würdest du das machen? Würdest du das so fräsen oder soll ich das winklig sägen und verleimen? Weil die haben neue Arbeitsgänge im Kopf, die ich von früher gar nicht kenne. Bedingt durch einen anderen Maschinenpark.
Klar.
Ja. Die haben heute Geräte, davon hätte ich damals geträumt. Die existieren heute. Ich mache in 5 Minuten mit einer Handfräse eine Profilierung. Da habe ich früher 2 Tage dran gesessen.
Mit dem Meißel, ja.
Hä? So ist das Leben. Deshalb bin ich so glücklich bei den Jungs da.
Wenn Ihnen so viele Ideen im Kopf rumschwirren, was wäre dann so das Projekt, was Sie, meinetwegen auch das große Projekt, das Sie auf jeden Fall noch irgendwie bauen wollen?
Ja, da müsste ich schon groß greifen. Da möchte ich gerne an einem einen Segelflieger möchte ich mal gerne bauen.
Wow.
Aber dazu habe ich keine Gelegenheit.
Warum nicht?
Weil der Kontakt fehlt mir zur Segelfliegerei. Ich kenne niemanden, der dort tätig ist, der zu mir sagen würde, auch du kannst hierher kommen, wir wollen uns einen Segler bauen, einfach aus Kostengründen machen wir das selber, wenn es Handwerker sind. Das kann man ja.
Ja.
Dann hätte ich das gerne gemacht. Aber es kommt jetzt die Zeit, wo ich erstens nicht mehr längere Touren mache, in der Mangelung eines Autos. Ich habe keins mehr und ich kann auch nicht zu den Jungs fahren. Fahrt mich mal nach Neumünster. Da baut einer einen Segelflieger. Das kann ich nicht machen. Die Jungs haben Termine bis hier. Die leben davon. Ich nicht. Mhm. Ich habe nur Freude dran, wenn mir jemand sagt, ja, für den Stuhl gebe ich dir 150 Euro. Ja. Dann sage ich, kannst du das? Ja, das kann ich. Also so. Wissen Sie, das Ding, die Skelette dazu, die Einzelteile dazu, die habe ich von USA mitgebracht. Da war ich mit meinem Sohn auf einem riesen Flohmarkt, den er mir empfahl. Da musst du hin, sagt er. Da fahren wir mal hin, ist nicht weit. Gut, und da sah ich Schaukelstühle stehen, 150 Jahre alt.
Mhm.
Ich sag, meine Güte, sowas gibt's in Europa nicht mehr. Ja, die Amerikaner haben ein Faible für Schaukelstühle, sagt mein Sohn. Die sind verrückt. Wenn da keiner einen Schaukelstuhl im Haus hat, dann fehlt da was.
Kann ich verstehen.
Ja, und dann sah ich so 3, 4 Stühle da und hab mir den einen rausgesucht, den ich sensationell fand. So eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Da sag ich zu meinem Sohn, den kaufe ich. Bist du verrückt, sagt er, wie willst du den denn mit nach Hause schleppen? Sag ich, den zerteile ich in deiner Werkstatt.
Oder haben Sie den in den Koffer gepackt und nach Hause?
Nein. Den habe ich total zersägt. Ich habe nur die Gelenke in den Koffer gepackt. Ja, nun kommt es, Herr Klein. Ich bin am Zoll. Sagt der Zoll zu mir, was ist denn das? Na, erkläre ich ihm das. Oh Gott, sagt er. Sagt, hören Sie auf, ich verstehe das gar nicht.
Zollfrei.
Es ist keine Pistole. Nein. Und dann habe ich hier das richtige Rolls-Haus gesucht.
Ah, das heißt, die Holzteile haben Sie, ich dachte, ja, Sie hätten die kompletten Holzteile auch noch mit aus dem
Haus. Nein,
ja, nein, das okay. Noch, das also ist nur unten die Kippmechanik.
Ich hätte das Ding gerne mitgenommen. Aber nein, ich habe nur die Gelenke und sowas kriegt man hier nicht. Mhm. Ne? Und als ich den fertig hatte und da besuchte mich zufällig ein Freund aus der Senioren-Sportgruppe, seine Frau ist künstlerisch veranlagt, die macht sehr schöne Porzellane und brennt sie dann im Ofen und so. Da sagt er, wenn das meine Frau sehen würde, dann hat er ihr das erzählt. Am anderen Tag kommt sie hierher, sagt sie, du zeig mir mal deinen Stuhl. So, den kaufe ich. Den hat sie gleich mitgenommen.
Wie?
Den Stuhl.
Ja, aber.
Den Amerikaner. Das ist nicht der.
Ach so.
Das ist nicht der. Nein, nein. Der ist gleich weg gewesen. Den hatte ich anderthalb Tage hier stehen, dann hat sie ihn geholt und jetzt steht er bei ihr im Wohnzimmer.
Und dann mussten Sie sich einen neuen bauen.
Ja, aber den habe ich dann etwas verändert gebaut, nach europäischer Art, in Ermangelung der Messinggelenke. Es war alles in Messing, nicht? Wunderschön. Das hatte ich nicht mehr. Aber sollte ich noch mal rüberfahren?
Ich wollte gerade sagen, da haben Sie Ihren guten Grund, rüber zu fliegen.
Das wäre ein Grund. Ja, ja, das wäre ein Grund, absolut. Und dann würde ich mit leerem Koffer rüberfliegen. Man braucht ja da drüben nichts. Das ist ja, machen Sie nur eine Badehose und weil es immer warm ist, ne? Wunderbar.
Oder mit dem Koffer mit Messingprofilen wieder nach Hause
gekommen. Ich habe bei meinem Sohn in der Werkstatt mit freiem Oberkörper gearbeitet, weil es so warm war.
Klar. Ne?
Und dann kamen die Nachbarn rüber, was ist hier los, hast du einen neuen Arbeiter? Haben sie zu meinem Sohn gesagt. Und da war ein pensionierter Banker, der wohnte gegenüber. Ist nicht der Freund meines Sohnes, weil er meint, er wäre so neugierig. Aber der sah mich jetzt vorne an der Riesengarage arbeiten. Und dann kam er rüber. Bist du neu? Er sagt, ich bin der Vater vom Inhaber. Ah, was machst du denn hier? Da hatte ich ein Riesenfutterhaus in Arbeit. Ne? Erkläre ich ihm das. Oh. Eine Woche bevor ich zurückflog, war das. Und er sagt, da kannst du sowas machen. Ich sag, Leslie, wenn ich nächstes Jahr komme, mache ich dir so ein. Oh, ich freue mich, sagt er.
Da sagt mein Sohn,
was hast du eigentlich mit ihm gesprochen? Du hast so lange mit ihm gesprochen. Ich sag, hat er über Politik gesprochen? Nee, sag ich, wir haben kein einziges Wort über Politik gesprochen. Der ist nämlich Anhänger von Trump, sagt er.
So ist das Leben.
Ach, Herr Klein, ich habe Sachen erlebt, die. Ich muss manchmal selber lachen darüber.
Den, einen Job kann man es ja gar nicht nennen, was Sie da machen.
Nee, das ist kein Job.
Die Werkstattarbeit, die Sie machen, wie lange wollen Sie das noch machen?
Solange ich mich so bewegen kann einigermaßen und keine ernsthaften Schmerzen habe, bin ich nicht nur drüben willkommen bei den Jungs, sondern würde ich auch es ausnutzen, um zu basteln, sagen wir mal so. Ich würde sicherlich keine großen...
Naja, also so einen Stuhl würde ich jetzt nicht als Basteln bezeichnen.
Große Schränke mache ich nicht mehr sowas. Das würde ich nicht mehr machen. Nein, nein, ich würde bei Kleinvieh anfangen. Ein Stuhl ist eine Sache, die kann man handeln. Das kann ich anheben. Es besteht aus vielen Kleinteilen. Es ist eine Sisyphusarbeit, das alles einzupassen. Gut. Aber es drängt ja keiner bei mir. Ich habe ja Zeit, nicht? Deswegen, da würde ich so lange, wie ich Luft holen kann, würde ich es machen.
Das ist ein Leben im Luxus, das Sie da haben, ne?
Ja, das sagt meine Tochter. Du hast eigentlich Glück, sagt sie, dass du dich so gut bewegen kannst. Und verglichen mit ihr, sie hat Probleme mit ihrer Wirbelsäule. durch einen Sturz ist das mal passiert und das wird nicht besser. Und sie ist Ende 50. Ja, das tut mir natürlich leid, nicht? Das ist klar. Und wenn sie denn sieht, wie ich arbeiten kann, sagt sie, Gott, oh Gott, wäre das schön, wenn man das so könnte, nicht? Aber sie ist selbstständig, sie hat eine Sonnenstudio mit 6 Kabinen und sie macht auch Massage, wenn es notwendig ist, bei Kranken und bei alten Leuten, die sich zu Hause nicht bewegen können. Das brummt, das geht sehr gut. Sie hat 2 Angestellte. Und sie ist glücklich und ist zufrieden. Und ich bin auch froh, dass sie was um die Ohren hat. Nicht?
Und abgesehen davon, dass Sie froh für Ihre Tochter sind, sind Sie glücklich und zufrieden?
Ja, bis auf die traurigen Momente, die ich habe, wenn ich meine Lebensgefährtin vermisse. Das tut mir manchmal weh. Es ist ein so wunderbarer Mensch gewesen. Wir haben 25 Jahre gelebt und Sie können mir glauben, Herr Klein, ich habe nicht einmal Streit gehabt mit ihr oder eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit, hat es nie gegeben. Das war ein traumhaftes Leben und ganz plötzlich macht sie schlapp durch die Parkinson-Krankheit. Furchtbar. Ja. Ja, das ist schon schlimm. Ich habe hier seit 1,5 Jahren eine sogenannte Putzfrau. Mhm. Sie könnte meine Tochter sein. Sie ist Georgierin. Durch Zufall empfohlen von einer Krankenschwester, die bei uns ein- und ausging. Diese Krankenschwester hat, ihre Chefin ist Ärztin, das ist eine Georgierin. Und sie hat ihre Schwester rübergeholt. Aber nur um Deutschland kennenzulernen. Sie ist Lehrerin, 5-sprachig.
Und putzt.
Und putzt. Es gefällt ihr so in Deutschland so gut, dass sie gerne einen Job nehmen würde. Sie wäre in der Lage, also ihr Englisch ist sehr, sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Russisch fließend, kann ich aber nicht beurteilen. Georgisch, Hebräisch, ja. Ja. Also, ganz schön. Und Türkisch spricht sie, weil es im Grenzgebiet mit Türken ist. Ne? Es ist eine ganz bezaubernde Frau. Die musste ganz plötzlich weg in die Heimat, nach Tiflis, in die Hauptstadt, weil ihr Vater sehr krank ist, der ist letzte Woche verstorben. Inzwischen hat sie aber dafür gesorgt, dass ihre jüngere Schwester, die in München studiert, nach Hamburg kommt und hier bei ihrer älteren Schwester wohnt. Das ist die Ärztin, die hier in Eidelstedt tätig ist. Die kommt jetzt und sie meint, sie muss hier helfen. Schickt sie hierher. Ne? Die hat mich eingeladen, ich soll unbedingt nach Tiflis kommen.
Na.
Sie will mir Georgien und den Südkaukasus zeigen. Ja, jetzt habe ich diesen Gedanken natürlich im Kopf. Wenn ich körperlich in der Lage bin, mal 14 Tage auszuspannen, das ist ein kurzer Flug nach Tiflis.
Sie machen jetzt nicht den Eindruck, als wären Sie nicht körperlich in der Lage.
Nein, aber man ist vorsichtig, nicht?
Tatsächlich?
Ja, ich will nicht etwas zusagen, was mir nachher leid tun würde. Mhm. Dann würde ich habe Russland ja recht gut kennengelernt, aber nur den nördlichen Teil des riesigen Landes. Mhm. Ich war nie im Süden. Kasachstan war das südlichste. Aber den Kaukasus würde ich gerne mal, ich kenne nur die türkische Seite, Bodrum, da habe ich eine Anlage gebaut, ein Riesenhobelwerk, das größte der Türkei, mit 12 Maschinen von Böttcher und Gessner, die stehen da.
Stehen die da eigentlich immer noch?
Ich bin sicher.
Wenn Sie sagen, Sie wären vorsichtig, jetzt 14 Tage durch Georgien reisen zu wollen, inwiefern vorsichtig? Wovor hätten Sie Angst oder was ist Ihre Sorge?
Angst habe ich eigentlich nicht. Angst habe ich eigentlich nicht. dann hätte ich schlimmere Zeiten erleben müssen. Aber ich habe nicht, vielleicht habe ich die Kraft nicht mehr, in ein neues Land zu fahren, dessen Sprache ich nicht beherrsche, Georgisch. Ich weiß gar nicht, wie sich das anhört. Ich habe es noch nie gehört. Ne?
Zu viele neue Eindrücke oder was würden Sie da erwarten?
Ja, ja. Ich war immer Gott sei Dank in der Lage, Religion und Politik zu trennen. Das gab es bei mir nicht. War nie ein Diskussionsthema. Das habe ich außen vor gelassen. Ja. Und ich habe fantastisch gelebt. Selbst in Russland, wo sie zweimal in der Woche kamen und wollten mich zum Kulturabend einladen. Sie kennen das ja, das Spiel. Wie gesagt, komm, geht raus. Macht meine Tür zu im Blockhaus. Ne? Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin ernsthaft und konsequent gewesen, dass ich zur Partei gegangen bin und habe dort gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich konzentriere mich auf die Arbeit, die viel Geld kostet. Da habt ihr 125 Millionen Mark für bezahlt, sage ich, für die Anlage. Und ihr habt gesündigt, habe ich damals am Baikalsee war das, was ich jetzt erzähle. Und die Fundamente waren unter aller Würde. Ich konnte die Schwermaschinen nicht aufsetzen, musste wieder weiterfliegen. Das kostet alles Geld. Ich sage, wer soll das bezahlen? Soll das von Moskau bezahlt werden? Dann müsst ihr es sagen, sage ich. Dann fahre ich durchs ganze Land. Ich hatte eine fantastische, fast drei Jahre eine Dolmetscherin. Die hatte in Dresden Deutsch studiert. Eine ältere Dame. Sehr körperlich schwer, aber fantastisch und mit Herz und so. Die ist für mich durchs Feuer gegangen. Und ich habe ihr manchen Wunsch erfüllen können, weil ich einen genialen Chef hatte, der sagte, Sie müssen mal was für Ihre Dolmetscherin mitnehmen, Valentina. Ich sage, ja, ich habe schon was gesehen. Was wünscht sie sich denn? Ich sage, sie ist leidenschaftliche Theaterbesucherin. Dieses Ballett, dieses russische Ballett, da wollte sie mich, hat sie mich einmal mit hingeschleppt, bin ich eingeschlafen, Herr Klein. In Reihe 3.
Wäre mir genauso passiert.
Da sagt sie zu mir, Herr Mottos, Sie sind ein Barbar. Sagt sie zu mir, ja, sag ich, gut, aber ohne Fletschzähne. Dann habe ich ihr Lederhandschuhe gekauft, für über 500 Mark damals, die mitgenommen. Das ist das richtige Geschenk, sagte mein Chef. Jetzt machen Sie Ihre Valentina glücklich. Ich kam damit an, da sagt sie, sowas gibt's bei uns nicht. Sie war begeistert, weil ich das gesehen hatte. Viele Frauen da aus der höheren Kaste, die kamen alle mit Handschuhen an, gingen da ins Ballett. Ne? Was habe ich noch nie gesehen. Ich denke, man zieht sich da aus. Nein, die zogen sich an. Nein, also vielleicht mache ich das, dass ich vielleicht dort nach Tiflis fahre. Sie hat mir erzählt, Sie hätten ein großes Haus in der Hauptstadt. Also Platz, ich brauchte nicht im Hotel leben. Ich könnte da. Und Ihre Mutter wäre eine gute Köchin, ja, sagt sie.
Das ist das Wichtigste.
Ja. Naja, aber ob ich nur das nur mache, weiß ich nicht genau. Vielleicht. Ne? Ihre Schwester beeinflusst mich jetzt hier. Tja, so ist das Leben.
Ludwig Mordhorst, vielen Dank.
Es hat mich gefreut.